Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon kannst spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn, eine berührende und bereichernde Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, die spielt zu der Zeit, als die Israeliten in Ägypten leben. Gerade war ein neuer Pharao an die Macht gekommen. Es wird alles viel größer und schöner und prächtiger, lässt er ausrufen. Und die Ägypter sind so froh und bejubeln ihn. Doch die Israeliten, die schauen etwas nachdenklich. Sie merken, der König schaut nicht mehr so freundlich auf sie. Weiß der König vielleicht nicht mehr, dass Josef aus ihrem Volk mal das ganze Land Ägypten von einer Hungersnot errettet hat? Nein, das weiß der Pharao nicht mehr. Der macht sich ganz andere Gedanken. Das Volk wird immer größer, das Volk der Israeliten. Sie werden immer mächtiger. Das macht ihm ganz schön Sorgen. Und dann hat er einen Plan. Ich möchte, dass die Israeliten für uns arbeiten. Und er setzt Anführer ein und die Israeliten müssen jetzt stark und hart anpacken, große Häuser bauen, Paläste und Wassergräben, um die Felder zu bewässern. Und dann hat er noch eine ganz andere Idee und er lässt einen ganz schrecklichen Befehl, einen ganz grausamen. Alle kleinen Jungs, die geboren werden von den Israeliten, sollen getötet werden. Er befiehlt seinen Soldaten, werft sie in den Fluss Nil, in den großen Fluss. Und hier beginnt unsere Geschichte. In einem kleinen Haus mit einer Familie. Da ist Amram, der Vater, Jochebed, die Mutter. Und dann ist da auch noch Aaron, der größere Bruder, und Mirjam, die kleine Schwester. Die Mama Jochebed ist schwanger. Sie hat es gerade ihrer Familie erzählt. Und alle freuen sich auf das Baby. Dann kommt Amram nach Hause und erzählt von dem Befehl. Nein, sagt Aaron, das ist ja schrecklich, wenn es ein Junge wird. Müssen wir dann mit anschauen, dass die Soldaten kommen und ihn uns wegnehmen? Auch Mirjam fängt an zu heulen. Jochebed versucht, alle zu beruhigen. Wir wissen doch noch gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ach, wir müssen einfach Gott vertrauen, dass er für uns sorgt. Und wir müssen klug sein. Erzählt keinem davon, dass ihr bald ein Geschwisterchen bekommt. Ein paar Wochen gehen weiter und das Baby im Bauch wächst. Mirjam freut sich so. Immer wieder legt sie ihre Hand auf den kleinen Bauch und sie kann schon spüren, wenn es sich bewegt. Und dann ist tatsächlich der Tag da und Jochebed, die Mama, merkt, dass das Baby zur Welt kommen will. Sie ruft ein paar Frauen, die ihr bei der Geburt helfen, und dann ist es soweit. Es ist tatsächlich ein Junge. Die Frauen versprechen, nichts zu verraten. Und als Mirjam und Aaron wieder in das Zimmer kommen, herzen sie ihren kleinen Bruder und Mirjam sagt, nein, auf keinen Fall werde ich was verraten. Und auch Aaron sagt, ich auch nicht. Und lange Zeit geht das gut. Niemand kommt in das Haus. Die Soldaten laufen an dem Haus vorbei. Aber das Baby, es wird größer und größer und seine Stimme wird lauter. Wenn Aaron mit dem spielt, dann juchzt das Baby laut auf. Und wenn es Hunger hat, dann fängt das richtig an zu weinen. Das hört man überall. Mirjam hilft, so gut sie kann. Sie hilft, das Baby zu wickeln, sie hilft beim Baden und sie nimmt es immer ganz schnell hoch, wenn es anfängt zu weinen, damit niemand das Baby hört und es sich schnell wieder beruhigt. Aber eines Abends sagt Amram, so geht es nicht mehr weiter. Als ich heute nach Hause kam, habe ich das Baby schon von der Straße aus weinen hören. Auch die Mutter sagt, nein, wir müssen uns etwas überlegen. Am nächsten Tag beobachtet Mirjam, wie ihre Mutter zum Fluss runtergeht. Sie schneidet Schilf ab, viel Schilfgras, und bringt große Haufen mit nach Hause. Und dann fängt sie an zu flechten. Zuerst den Boden, später biegt sie Halme nach oben und formt auch noch Wände und flechtet weiter. Und dann an einem Tag ruft sie die Familie zusammen. Schaut her, ich habe ein kleines Körbchen gemacht. Ich möchte unseren kleinen Jungen zum Nil runterbringen. Sagt Mirjam, Mama, nicht das, was du denkst, sagt ihre Mutter. Schaut euch das Körbchen an. Ich habe Lehm drauf geschmiert und ganz und es mit Pech umkleidet. Da kann kein Wasser eindringen. Wir wollen den Jungen auf das Wasser legen und ihn Gott anvertrauen. Vielleicht gibt es einen Weg, den wir noch nicht kennen. Vielleicht nimmt ihn jemand auf, der für ihn sorgen kann. Aber Amram meint, was ist, wenn ihn keiner findet? Dann wird unser Baby verhungern. Und was ist, wenn der Korb umfällt? Dann landet unser Kind im Wasser. Wir wollen einfach vertrauen, dass Gott über unser Kind wacht. Am nächsten Morgen, ganz früh, geht Jochebed und legt den kleinen Jungen in das Körbchen. Mirjam ist auch schon wach. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Schnell geht sie zu ihrer Mutter und sieht, wie die Mama ein Tuch über den Korb legt. Dann öffnen sie die Tür. Leise gehen sie nach draußen, schauen sich überall um, nehmen den Korb und laufen ganz schnell runter zum Fluss, zum Nil. Als sie unten angekommen sind, nimmt die Mama das Tuch weg und schaut ihren kleinen Jungen an. 3 Monate ist er jetzt alt. Sie gibt ihm einen Kuss. Er schläft noch tief und fest. Und die Tränen laufen ihr die Augen herunter. Und auch Mirja muss anfangen zu weinen. Sie nimmt die Hand ihrer Mama und ganz lange sitzen sie da und halten einfach die Hand. Dann nimmt Jochebed das kleine Körbchen und schiebt es vorsichtig ins Wasser. Da, wo ganz viel Schilf ist, dass das Körbchen nicht auf den großen Fluss raustreibt. Das Körbchen ruht auf dem Wasser. Und Jochebed sagt, komm, jetzt lass uns nach Hause gehen. Mirjam sagt, ich möchte noch ein ganz bisschen bleiben, ich komme gleich nach, ich will sehen, was passiert. Die Mama geht und Mirjam versteckt sich im Schilf, sodass sie keiner sehen kann. Da, wo es noch trocken ist in den Füßen. Und sie wartet. Alles ist ganz still. Die Sonne geht so langsam höher. Die Sonnenstrahlen spielen auf dem Wasser. Ab und zu hört man einen Frosch quaken oder einen Vogel singen. Und immer wieder schaut Mirjam auf das Körbchen. Ganz sanft schaukelt es auf dem Wasser und ihr Bruder schläft wie in einer Wiege. Plötzlich hört sie Stimmen. Ein paar Frauen kommen in Richtung Fluss. Mirjam hebt das Schilfgras auf die Seite und schaut durch. Jetzt kann sie sie besser erkennen. Die Frauen, eine davon ist die Prinzessin, die Tochter des Pharaos. Oh nein, denkt Miriam. Psst, bleib du bitte ganz leise, sagt sie in Richtung Körbchen. Und jetzt sieht sie auch, was die Frauen machen wollen. Die Frauen wollen baden im Fluss. Eine der Frauen nimmt der Königstochter, nimmt sie das Gewand ab. Und dann hört Mirjam ihren Bruder. Zuerst ganz leise und dann immer lauter. Er fängt an zu weinen. Und Mirjam sieht, wie die Frauen sich umdrehen. Sie reden miteinander, sie deuten hin zu dem Korb. Eine der Frauen geht ins Wasser, sie wartet zu dem Korb hin. Sie nimmt das kleine Körbchen und schiebt es weg von Mirjam rüber zur Prinzessin. Mirjam erschrickt. Sie duckt sich noch mehr. Ich glaube, niemand hat sie gesehen. Die Prinzessin schaut auf das Junge, auf das kleine Baby und sagt, das muss eins der Hebräerkinder sein. Oh, schaut mal, das ist ein Junge. Die Dienerin meint, dann müssen wir die Soldaten rufen. Du kennst doch den Befehl. Dann nimmt die Prinzessin den kleinen Jungen aus dem Korb in die Arme und sagt, schaut ihn euch an, so ein süßer Junge. Schaut euch die kleinen Fingerchen an und die kleinen Zehen. Ihm soll nichts passieren. Niemand darf diesem Kind etwas antun. Es soll zu mir gehören. Ich werde es mitnehmen in den Palast. Eine der Frauen sagt, aber du kannst ihn doch gar nicht stillen. Der Junge braucht doch Milch. Der wird sicher bald Hunger haben. Ja, sagt die Königstochter, ich kann ihm keine Milch geben. Mirjams Herz fängt an zu pochen. Sie hat eine Idee. Ob sie sich traut? Und dann plötzlich springt sie einfach auf und geht nach vorne und sagt, ich kann helfen. Die Frauen schauen sie an. Du kannst mir helfen? Fragt die Königstochter. Ja, ich kann eine Frau finden, die das Baby für euch stillt. Meinen die Frauen und gucken die Mirjam an. Ja, ganz bestimmt. Ich weiß eine Frau, die könnte helfen. Ja, dann lauf los und hol die Frau. Sie soll zu mir kommen in den Palast. Mirjam dreht sich um und sie rennt los. Sie weiß genau, wohin sie rennt. Sie rennt nach Hause zu ihrer Mama und zu ihrem Papa und zu Aaron und sie erzählt alles, was sie gerade erlebt hat. Und die Jochebed, die wartet auch nicht lange. Die geht sofort los und macht sich auf den Weg zum Palast. Und als sie vor der Königstochter steht, sieht sie ihren kleinen Jungen. Mose soll er heißen, sagt die Prinzessin. Denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, das bedeutet der Name. Ich habe ihn unten im Schilf gefunden, am Nil. Kannst du für mein Kind sorgen, bis er groß wird? Dann soll er zu mir in den Palast kommen. Er soll hier zur Schule gehen und es soll ihm an nichts fehlen. Jochebed nickt und sie kriegt tatsächlich ihren Jungen wieder in die Arme gelegt und verlässt den Palast. Sie drückt den Jungen an sich. Was für eine Freude! Und wer hätte sich das ausdenken können, dass so etwas passiert? Ob die Prinzessin wohl ahnt, dass sie die Mutter ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jochebed geht schnell nach Hause und dann sieht sie schon das kleine Häuschen vor sich und die Tür geht auf. Mirjam und Aaron springen raus auf sie zu, auch Amram läuft hinterher und umarmt sie alle. Mirjam ist so glücklich. Danke Gott, dass du mein Brüderchen beschützt hast, sagt sie. Ihr Herz macht einen richtigen Gump. So glücklich war sie schon lange nicht mehr. Ja, das war die Geschichte von Mose.
Gehen wir doch noch für einen Moment miteinander zurück zu dieser Geschichte, die wir gehört haben. Und ich möchte euch fragen, welches Bild, welcher Moment von dieser Geschichte, die uns Sarah hat erzählt, ist euch ganz besonders geblieben hängen? Vielleicht ein Bild, vielleicht ein Gedanke. Bei mir hat sich das hier Bild, das ihr gerade seht, besonders eingeprägt. Es ist der Moment, wo die Jochebed, die Mami und die Miriam, die Schwester von Mose, dort am Fluss sind und tatsächlich, ob sie das wollen oder nicht, das als einzige und allerbeste Möglichkeit sehen, für das überhaupt ein Weiterleben für ihren Sohn denkbar ist. Das Unmögliche müssen machen, dass sie das Körbli dort dem Fluss anvertrauen. Und wenn ihr das Bild so anschaut, dann merkt ihr, ja, das ist gemalt für Kinder. Die Jochebed und Miriam haben schon ein bisschen Tränchen da. So. Aber sonst ist es ziemlich, ist noch ein nettes Bild, oder? Schöne Weiher, lustige Fisch. Auch schön grün eigentlich, zufrieden, wenn dort die Tränchen nicht wären, würde man gar nicht merken, so, was das eigentlich für eine Dramatik ist. Aber jetzt sind die Kinder gegangen und wir sind alle Erwachsene. Und wir merken, das Leben oder die Situation dann, die ist nicht in so schönen, warmen Farben, sondern manchmal ganz brutal und hart. Und die Situation, die dort beschrieben wird, wenn wir sie jetzt so ein bisschen probieren, erwachsen anzuschauen, die ist um vieles brutaler, unmenschlicher und schrecklicher, als wir jetzt auf diesem Bild haben gesehen. Am Ufer wartet dermaßen eine krasse Bosheit, die einem den Schnaufen schlägt. Wie kommt der Pharao dazu, den Befehl auszugeben, dass tatsächlich jedes männliche Baby, das geboren wird vom Volk der Hebräer, muss tot werden? Wie unglaublich brutal und herzlos muss man sein, für dass man das überhaupt befehlt und durchführt? Und am Ufer wartet das. Das hat die Familie von Mose ganz fest gespürt. Sarah hat es wunderbar erzählt. Wenn er bleibt dort am Ufer, ist er auf jeden Fall tot, über kurz oder lang. Und darum ist der Mutter der einzige Weg, wo sie noch eine kleine Chance hat gesehen, für dass das Kind am Leben bleiben kann, ist der Nil. Der Nil ist nicht so ein herziges Pfützeli, wie dort auf der Zeichnung oder auf dem Bild dargestellt wird. Der Nil ist der grösste Strom von einem ganzen Kontinent, von Afrika. Der ist riesig, riesig. Wenn sie dort ein Körbli in das Wasser setzt, setzt sie das in einen riesengroßen Strom. Und in diesem Strom hat es gefahren. Auch ein paar nette Fischli, wie da auf dem Bild. Aber in diesem Fluss lebt das gefährlichste Tier von Afrika. Nein, es ist nicht der Löwe. Es ist auch nicht das Krokodil. Wisst ihr, was das gefährlichste Tier von Afrika ist? Das, wo am meisten Menschen den Tod finden wegen dem. Das Nilpferd. Es hat sogar den Namen von diesem Fluss. In diesem Fluss gibt es Nilpferde. Und die sind noch gern im Schilf. Es hat nicht nur ein Nilpferd dort, sondern es hat auch Nilkrokodil dort. Monster, die 4 Meter lang sind, die sind auch dort. Und die sind auch gern im Schilf. Und es hat massenhaft Schlamm, wo der Fluss daher bringt. Das ist nicht so klares, liebliches Wasser, das dort kommt, sondern vielleicht sogar eine Brühe, die man nicht weit runtergesehen. Das ist der Nil. Und die Wirklichkeit war so, dass die Jochebed sich entscheiden musste, am Ufer ist mein Kind sowieso am Tod geweiht. Der einzige Weg ist der Fluss. Und der Fluss ist eigentlich auch schrecklich. Das ist eigentlich keine Alternative. Das ist der Moment, wo mir ist eingefahren. Wie muss die Mutter, wie muss die Familie gelitten haben, dass sie bereit waren, das Körbchen mit ihrem Kind drinnen, dem Nil zu anvertrauen und dass das ihre beste Option war. Könnt ihr euch das vorstellen? Kennst du auch so Momente in deinem Leben, wo es eigentlich nicht eine einzige gute, richtig gute Option gibt, für wie es soll weitergehen oder wie es kann weitergehen? Überall, wo man her schaut, möchte man eigentlich nicht her. Aber bleiben ist vielleicht keine Option. Ist vielleicht unmöglich. Man muss sich aufmachen, man muss sich entscheiden, wie es soll weitergehen soll. Und eigentlich gibt es keinen Weg. Genauso wie in dieser Geschichte. Es gibt keine gute Option. Es gibt unter allen schlechten vielleicht eine, die noch ein bisschen besser ist. Und trotzdem habt ihr vielleicht auch schon selber erfahren, irgendwann mal muss man loslassen. Aus sich dieser Situation oder dem Weg, wo man dann auch wählt, anvertrauen. Man hat keine Wahl. Irgendwann mal muss man wie Kontrolle aufgeben. Man muss loslassen, aus sich anvertrauen. Und das ist schwierig. In der Bibel gibt es eine Person, die ziemlich bekannt ist, wo sogar einige Texte erhalten sind geblieben, wo die Person hat geschrieben. Im Buch der Psalmen hat die Person ein paar Lieder geschrieben, wo vielleicht die ein oder andere von euch die Lieder schon gelesen haben. Der Schreiber von dem ist die bekannte oder mehr oder minder bekannte Person vom König David. Und der König David, so wissen wir es aus seinen Geschichten, die auch in der Bibel notiert sind, der hat auch ganz schön Sachen erlebt. Wir hören zum Beispiel von ihm, als er noch nicht König war, ist er vom amtierenden König dermassen verfolgt worden, dass er sich, glaube ich, ab und zu mal genau so vorgekommen ist, wie dort die Eltern von Mose. Eigentlich gibt es keine Optionen mehr für sein Leben. Es ist dermassen gefährdet, weil der andere König ihn umbringen will, dass es eigentlich keine guten Optionen mehr gibt, zum Weitergehen. Eigentlich keine Ausweg in Sicht. Und er muss sich entscheiden für irgendeinen Weg, der aber eigentlich so nach menschlichem Ermessen auch nicht wirklich Option ist. Und er muss loslassen und sich dem anvertrauen. Das hat er ein paar Mal erlebt. Unter anderem auch dann, wo einer von seinen Söhnen ihm nach dem Leben hat trachtet. Furchtbar, ein eigenes Kind. Hat ihn so verfolgt, dass er müssen fliehen musste, weil er sonst wäre gestorben und umgebracht von seinem eigenen Sohn und seinen Leuten. Auch dort ist er in die Enge getrieben worden, wie sich vielleicht die Familie von Mose hat in der Enge gefühlt, denn in dem Moment. Und der David, der schreibt eben auch Lieder, und in diesen Liedern nimmt er auch Bezug zu den Situationen, die er hat erlebt. Im Psalm 62 zum Beispiel. Dort erzählt er davon, wie er mit so ausweglosen Situationen, mit so Momenten, wo es eigentlich keine gute Option gibt, umgeht. Und er schreibt dort am Schluss, so ein bisschen wie als Zusammenfassung, wo er sich dann auch an die Leute wendet, die das Lied hören. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr lieben Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Der David hat gelernt in seinem Leben und er ruft es allen zu, die das Lied hören, auch dir und mir, sagt er, hey, Die beste Option ist in vielen Situationen, wo es keinen anderen Ausweg gibt, dann sowieso. Dann ist die beste Option, dass ich loslasse und versuche, Gott zu vertrauen. Sich, die Situation, in der man drin steckt, vielleicht auch andere Menschen, die uns lieb und wertvoll sind und betroffen sind, einfach Gott anzuvertrauen. Er sagt auch, schüttet euer Herz vor Gott aus. Schüttet es einfach aus. Sagt Gott, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Genauso, wie es sich eben anfühlt, dürft ihr es ihm sagen. Und das ist vielleicht auch etwas, was der David uns auch heute sagt. Er sagt, so wie, hey, beten kann man immer. Es mag keinen Ausweg und keine Optionen geben, wo man merkt, das könnte vielleicht etwas sein. Aber etwas kann man immer in jeder Situation. Man kann Gott das Herz ausschütten. Man kann beten. Und er ruft uns in diesem Psalm in Erinnerung, wer der Gott ist, wie er ihn hat erlebt. Er sagt in diesem Psalm, ich habe selber erlebt, dass Gott meine Zuflucht ist. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt keinen Ausweg, habe ich schon erlebt, Gott ist meine Zuflucht. Oder er sagt auch in diesem Psalm, Gott ist meine sichere Burg. Ich habe mir Gott anvertraut und ich habe erlebt, dass sie, so wie ihre sichere Burg, plötzlich zur Ruhe kommen konnte. Oder er sagt, Gott ist mein starker Fels. Er hat erlebt, dass er sich Gott hat anvertraut und er hat erfahren, dass Gott ist wie ein starker Fels. Einer, der bleibt, einer, der hat, einer, der trägt. Oder er sagt auch in diesem Psalm, ich habe Gott erlebt als Retter in der Not. Als Retter. Jemand, der wie einen Ausweg hat geschaffen. Genauso, wie wir nachher gehört haben, wie es plötzlich einen Ausweg gegeben hat, dort am Nil in eigentlich einer ausweglosen Situation. Jochebed und Miriam mussten vertrauen und dem Nil der Mose anvertrauen. Und eigentlich hätte man sich fast damit rechnen müssen, das kommt nicht gut. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Er hat den Mose gerettet. Und genau das hat David auch erfahren. Gott ist einer, der rettet. Und Gauit, es ist doch so, dort, wo unsere Kontrolle aufhört, dort fängt der Glaube eigentlich erst an. In den Momenten, wo wir eben keine Kontrolle mehr haben können, dann fängt eigentlich der Glaube erst an. Dann müssen wir uns eben anvertrauen. Dann müssen wir schauen, ob Gott der ist, den er verspricht. Ein sicherer Ort, ein starker Fels, ein Retter. Und das bedingt mal Mut, dass ich sage, okay, ich vertraue mir dir an. Ich vertraue dir. Und nachher sehen wir erst, ob das trägt. So Nil-Momente im Leben sind unendlich schwer. Gerade auch Eltern, auch schon Röstis haben davon erzählt, erleben etwa diese so Nil-Momente. Einfach Momente, wo man nicht mehr weiter sieht, wo es keine gute Option mehr scheint zu geben. Wenn wir die Geschichte nehmen als Anhaltspunkt, wenn wir den Text nehmen, wo uns der David sagt, dann heisst das, was wir heute mit heimnehmen können, wenn wir in dieser Situation sind, ist etwas, wo wir immer können, uns Gott anvertrauen. Und ich wünsche uns allen zusammen, dass wir immer wieder können erleben, was der David auch hat erlebt. Dass, wenn wir uns Gott anvertrauen, dass wir auch erleben, dass wir können zur Ruhe kommen. Dass die Sachen eine gute Wende nehmen. Dass es einen Ausweg gibt, den es eigentlich keinen gibt. Das wünsche ich euch, das wünsche ich auch mir, dass wir das immer wieder erfahren können. Ich lese euch zum Abschluss nochmal ein paar Verse aus dem Psalm 62. Einfach auch als Zusage für euch, als etwas, das ihr mitnehmen könnt. Die Überschrift über diesen Psalm heisst: Bei Gott komme ich zur Ruhe. Ein Lied von David. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Wie sollte ich da wanken? Immer wieder muss ich es mir sagen, vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott ist mein Retter, er schützt meine Ehre. Mein starker Fels ist er und meine Zuflucht. Vertraut auf ihn, ihr lieben Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Ich tu noch beten. Vater im Himmel, wir haben die Geschichte gehört und auch die Verse aus den Psalmen. Und wir wollen sie einfach mitnehmen als Versprechen und als Verheißung zurück in unseren Alltag. Vielleicht wartet dort eine Situation auf uns, die so schwierig ist, dass wir es kaum glauben können, dass das eine Option ist, einfach uns dir anzuvertrauen. Und ich bitte dir, dass du bei mir jeder bist, der heute Morgen hier ist, genau in dieser Situation, wo es jedes von uns ist. Lass uns doch erleben, dass du der bist, wo der David uns davon erzählt. Ein Zufluchtsort, ein sicherer Halt, eine sichere Burg und ein Retter. Wir danken dir, dass du eine Realität bist und dass es einfach schön ist, wenn wir uns dir anvertrauen können, gerade in Situationen, wo wir selber nicht mehr weiter wissen. Danke vielmals. Amen.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möge Gott dich mit seiner Liebe und Nähe begleiten.